Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin mal wieder nicht alleine hier im Studio. Links von mir sitzt Jan Felix aus der Redaktion. Hallo Jan Felix.
Moin Moin.
Und rechts von mir sitzt Christoph Petersen, unser Chefkritiker. Hallo Christoph.
Guten Morgen, Sebastian.
So, und bevor wir jetzt über den Film der Stunde sprechen, wollen wir noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit von euch haben. Und zwar, wie ihr vielleicht wisst, es gibt, wir sind auf Steady unterwegs. Das ist ein bisschen wie Patreon, nur halt auf Deutsch, auch wenn der Name das vielleicht nicht irgendwie so hergibt mit Steady. Da gibt es exklusiven Content, den ihr monatlich für nur 5 Euro bekommen könnt. Und zwar gibt es ein exklusives Video und 4 exklusive Podcasts. Also quasi jede Woche bekommt ihr zusätzlich zu unserem normalen Leinwandliebe-Podcast gibt es noch 4 weitere Podcasts. Christoph, willst du mal sagen, was es so denn an Podcasts noch so zu hören gibt?
Die sind schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also ich lobe mich ja ungern selbst. Aber ich bin echt sehr begeistert, weil wir haben jetzt die ersten 4 oder 5 sind schon fertig. Und wir haben auf die Zuhörer gehört, weil die haben sich gewünscht, dass wir mehr so, ich nenne das mal Laber-Podcasts machen. Also einfach mal über so zufällige Filme reden, Klassiker reden, was uns gerade sonst noch so interessiert, einfach mal so ein bisschen ins Gespräch kommen und nicht nur über einen Film reden. Und wir haben halt festgestellt, das ist in den Hauptfolgen ein bisschen schwierig, weil es dann schnell ein bisschen beliebig wird, wenn man jetzt einfach über irgendeinen alten Film redet. Ja. Und dann haben wir gesagt, aber dieses Extra für die Fans von uns, die sagen, Filmstarts will ich unterstützen, den wollen wir halt ein Dankeschön geben. Und da haben wir gesagt, da passt das eigentlich perfekt. Und ich habe für uns dann 2 Formate erstmal uns überlegt, mit denen wir angefangen haben. Da werden noch mehr dazukommen, auch zusammen mit denen, die ein Steady-Abo abschließen, werden wir gemeinsam rausfinden, was die Leute hören wollen und das dann auch liefern. Und die Idee war das Einfachste, ganz simpel, du lädst dir einen Redakteur von uns ein und fragst ihn, was hast du denn so in letzter Zeit geguckt? Und das sollte einfach so ein lockeres Labern werden, einfach so wie Kumpels, die sich einfach mal über Filme austauschen, die sie irgendwie gesehen haben und die sie interessant fanden. Von den beiden Folgen, die wir davon aufgenommen haben, die sind aber viel, viel besser als das, was ich gerade erzählt habe. Die sind unglaublich abwechslungsreich, weil es immer...
Die zweite Folge dazu kommt aber erst nächste Woche.
Genau, die sind noch nicht online, die kommt nächste Woche dann. Die erste ist schon draußen, das heißt, wenn ihr das Abo abschließt, könnt ihr die Folge mit mir schon hören. Und ich fand das einfach, das Gespräch super, einfach weil Sebastian da ein sehr toller Moderator ist. Wir haben nämlich die Regel, dass Sebastian immer fragt, was guckst du so? Und dann darf der Redakteur irgendwas vorstellen, was er gerade Interessantes gesehen hat. Und wenn Sebastian irgendwann langweilig wird, dann sagt er einfach, oh, was guckst du noch so? Und ab der Sekunde darf der Redakteur nicht weiterreden, sondern muss die Klappe halten und das Nächste erzählen. Oder hat Sebastian sehr gute Nachfragen gestellt an den interessanten Sachen. Und es war halt mega abwechslungsreich, weil wir hatten so mega skurrile Sachen über irgendeinen Serienmörder, der sich Kinder in seinen Arsch schiebt und die dadurch umbringt. Und wir haben über eins der spannendsten Filmprojekte aller Zeiten geredet, das russische DAO, das wirklich dermaßen abgedreht ist, was die da gemacht haben. Das ist gigantisch und es kennt keiner. Mhm. Und das Gespräch darüber war halt ernsthaft, aber auch sehr interessant. Und dann haben wir noch über Thomas Gottschalk geredet und über... Und
Mike Krüger,
dessen Name uns nicht eingefallen ist. Und die Eis am Stiel-Filme und so. Also es war halt einfach mega abwechslungsreich. Und das zweite Format ist, was jetzt immer kommt. Da ist die erste Folge jetzt auch online, da kommen aber auch noch mehr. 2 Redakteure werden quasi zusammen in den Aufnahmeraum hier geschickt und sie müssen sich jeweils vorher den persönlichen Lieblingsfilm des jeweils anderen angucken. Sie dürfen vorher nicht darüber reden, wie sie die Filme fanden und treffen dann hier quasi aufeinander und reden einfach über die beiden Filme. Und ich habe jetzt die ersten 2, wir haben glaube ich schon 3 aufgenommen, weiß ich gar nicht genau, aber ich habe die ersten 2 gehört oder an einem von beiden bin ich auch selber dabei. Und es ist so ein bisschen gekommen, wie ich befürchtet, erhofft, weiß ich nicht genau habe. Es ist ein ziemlicher Herzensbrecher-Podcast. Weil bisher ist es immer so, dass der andere mit dem Lieblingsfilm des anderen zunächst zumindest nicht viel anfangen konnte und sich so ein bisschen gefragt hat, was, warum gerade der so? Und so, das war so der Anfang der Gespräche. Und das Tolle daran ist aber, dass es dann... Also ich hatte mit Markus meinen Podcast, der dann in 1 oder 2 Wochen erscheinen wird. Und wir hatten das beide so, dass wir nicht so richtig wussten, was der andere da eigentlich von uns will und warum denkt gerade der. Und ich glaube, wir haben uns dann aber jeweils so mit dem, wie wir begeistert über unsere jeweiligen Lieblingsfilme dann geredet haben, zu dem anderen so komplett neue Sichtweisen und Ideen, wie man über Filme sprechen kann und wie man über Filme denken kann, eröffnet und so. Da kam halt ein Maß. Ich dachte, das wird eher so ein Joke-Ding. Mhm. Aber da kam jetzt, glaube ich, in dem Podcast wirklich ein Maß an Begeisterung rüber, was ich gar nicht so, und Liebe fürs Kino, was wir ja eh rüberbringen wollen, rüber, was ich so nicht mir zu hoffen erwagt hatte. Mhm. Und ich bin da sehr begeistert und freue mich, dass wir das jetzt dank Steady alles nochmal so ausprobieren können.
Ja, sehr, sehr schön. Den Link zu unserer Steady-Seite findet ihr in der Beschreibung und in den Shownotes. Ich kann ihn jetzt nicht nochmal aufsagen, weil ich ihn ja A, nicht aufgeschrieben habe, ich böser Junge, und B, er auch viel zu lang und zu kompliziert ist. Das mache ich ihn einfach in die Beschreibung. Und
genau. Und wenn ihr das bei euch im Podcatcher jetzt nicht findet oder ihr vergesst es und wollt es morgen machen, ihr könnt auch einfach auf steady.de gehen und da Filmstart suchen, das ist auch fein.
Ja. So, damit jetzt aber genug. Reden wir über einen Film namens The Last Days of American Crime. So, der groß angekündigt, neuer Netflix-Film, und ist jetzt irgendwie so mit einer der schlecht bewertetsten Filme irgendwie so in letzter Zeit. Also Filmstarts gibt 1,5 Sterne, irgendwie auf Rotten Tomatoes hat er irgendwie 0% von den Kritikern und 23% oder so von den Zuschauern. Ja, also ein heikles Thema, zumal ja auch immer so ein bisschen das Thema im Raum steht, wie gut sind Netflix-Filme halt wirklich? Es ist meist viel Mist dabei und ab und zu mal irgendwie was Gutes. Jetzt haben wir mal wieder was, wo ich sehr gespannt bin auf diese Diskussion, weil ich zum Beispiel noch nicht weiß, wie Jan Felix den Film findet. Aber willst du vielleicht kurz mal erzählen, worum es überhaupt geht?
Ja, also Last Days of American Crime spielt irgendwie so dezent in der Zukunft, in der quasi das Verbrechen in den USA regiert, und die US-Regierung hat quasi einen Weg gefunden, jegliches Verbrechen in den Staaten abzuschaffen, indem sie nämlich quasi ein Signal aussendet, dass jeden Verbrecher bei, also quasi in flagranti beim Begehen eines Verbrechens dabei stoppt. Mhm. Und er kann quasi, wenn er dieses Signal hört oder wahrnimmt, dann nicht mehr weitermachen, weil er weiß, das ist quasi falsch, und dann kann er sich selbst seine eigene geistige Schwelle nicht mehr überwinden. Und bevor dieses Signal jetzt quasi umgesetzt wird, also es gibt irgendwie durch den ganzen Film hindurch überall diese Countdown-Clocks, die man dann sieht, geht es nochmal irgendwie richtig rund. Und im Grunde genommen dreht sich das Ganze um den letzten großen, riesen Bankraub, den dann drei Figuren irgendwie nochmal anstellen wollen, der dann ja in einer unglaublichen Länge zelebriert wird in diesem Film.
2,5 Stunden. Also als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, meine Güte. Das Ganze basiert ja auf einem Comic von Rick Remender und Greg Toccini, der ist der Zeichner. Und ich habe den Comic zu Hause, und es ist jetzt kein großartiger Comic, aber es ist ein guter Comic. Und als ich den Trailer gesehen habe, dass es dieses, Last Days of American Crime kommt jetzt raus, habe ich mir halt den Comic nochmal vorher durchgelesen und dachte, nachdem ich den Comic gelesen habe, okay, wow, geil. Der Comic ist ziemlich brutal, ziemlich sexy und so. Und ich habe gedacht, wenn du den Comic einfach 1:1 übernimmst, hättest du so einen 90-Minüter. Wäre ein guter Actionfilm wahrscheinlich gewesen, wenn du auch noch die passende Besetzung dazu gehabt hättest. Als ich den nur gesehen habe, 2,5 Stunden, habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, was erwartet mich jetzt hier? Ja, was erwartet uns denn, Christoph?
Mich hat das auch mit den 2,5 Stunden völlig auf die falsche Fährte geführt. Weil ich hatte den Film vorab gar nicht auf dem Plan, und dann wurde ich letzte Woche Mittwoch, oder nicht gefragt, aber es kam die Idee auf, ob ich dann den Freitagmorgen direkt um 9 Uhr gucke und dann direkt für mittags die Kritik schreibe. Und hab eben, klar, warum nicht? Ich schreibe ja alles, kein Problem. So, aber ich habe mir dann natürlich angeguckt, was da wohl auf mich zukommt, weil 2,5 Stunden, dann gibt es so ein Poster, das mehr so aussieht wie so ein, wie so Blow oder American Gangster oder so ein 70er Crime-Epos, so Scarface oder so. So richtig stylisch, die Figuren nur ganz klein, also gar nicht wie so ein moderner Actionfilm, ne? So, da habe ich gedacht, das geht vielleicht, also jetzt Olivier Megaton, der Regisseur, der hat früher Taken 2 und 3 gemacht und Transporter 3 und Columbiana, also das passt nicht so richtig, aber ich hatte mir so bei den Schauspielern, bei der Story, bei dem Plakat und bei, vor allen Dingen bei der Lauflänge, habe ich gedacht, das wird so ein Epos, das geht vielleicht sogar echt in Richtung Oscar-Kost oder so, weil das alles so darauf hindeutet. Dann wurde ich ein bisschen skeptisch, weil Netflix entscheidet schon so ein bisschen danach, was sie sich für eine Reaktion erwarten, ob sie vorab Screener an die Presse rausgeben oder nicht. Und da habe ich gedacht, aber wenn das Oscar-Ding ist oder so irgendwie so ein ambitioniertes Crime-Teil, Und auch, man kann ja auch ein ambitioniertes Crime-Teil mit Science-Fiction machen, das widerspricht sich ja nicht. Warum geben die denn dann keine Screener raus? So, und dann, nach einer halben Stunde wusste ich es dann, ne? So. Und das Schlimmste war ja, dann kamen noch zwei Stunden. Das Einzige, weißt du, was mich tierisch gefreut hat, weil ich bin ja auch ein bisschen Arschloch, ne? Mhm. Und weißt du, was mich nach den 2,5 Stunden, das Einzige war, was mich gefreut hat?
Dass wir uns den Scheiß
ich wusste, dass ihr jetzt den auch noch gucken müsst. Weil wir da schon abgemacht hatten, dass wir diese Woche im Podcast drüber reden. Das hat mich irgendwie so, jetzt habe ich es zumindest hinter mir. Ja. Das war, was ich gedacht habe.
War auf jeden Fall ein voller Donnerstagabend, den ich gestern hatte. Ja.
Wie war denn für dich?
Ich habe mir deine Kritik ja auch durchgelesen. So. Also ich glaube, ich fand ihn tatsächlich besser als du. So. Also wenn ich mal so sagen darf, was ich jetzt irgendwie cool daran fand, ist, dass er halt wirklich so abgefahren und irgendwie so over the top ist, auch irgendwie so in der Schauspielerei, in diesen ganzen farbenfrohen Charakteren, dass ich glaube, so mit ein paar Jahren Abstand würde ich mir den nochmal anschauen und ihn richtig so dafür feiern, was er eigentlich ist. Nicht, weil er irgendwie großartig ist, sondern weil er einfach, vielleicht würden manche sagen, weil er so schlecht ist, dass er dadurch unterhält, aber dann macht es die Lauflänge halt trotzdem kaputt. Also dann, wenn er 90 Minuten lang wäre, würde ich dann, glaube ich,
ich habe ja nichts gegen besser, knackigen Sci-Fi-Trash, aber ihr darf mich doch nicht ewig langweilen.
Ja, ich muss auch, also von der Zeit mal abgesehen, also ich meine, dieser Film erfindet halt auch Storylines mit dazu, die du im Comic halt zum Beispiel überhaupt nicht hast. Also es gibt in diesem Film einen Cop, gespielt von Charlton Copley. Diese Figur gibt es im Comic, gibt es die schon mal nicht. Im Film gibt es die jetzt, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, der Film hat irgendwie für 1,5 Stunden vergessen, dass es diesen Charakter eigentlich noch gibt, weil er wird irgendwie am Anfang eingeführt, dann ist erstmal so, jetzt lass mal erstmal die anderen drei irgendwie ihren Heiß da vorbereiten und zum Ende hin, so kurz bevor das Signal dann auch freigeschaltet wird, ist dann auf einmal, ach verdammt, wir haben ja noch Charlton Copley, ja, na, der muss ja auch nochmal irgendwie zu sehen sein. Also das fand ich furchtbar, es war so komplett unausgegoren, gerade so das, was der Film halt neu dazu erfunden hat zum Comic jetzt.
Ne? Ich verstehe das auch nicht. Also wir können ja mal kurz die Figuren vorstellen. Edgar Ramirez spielt Graham Brick, das ist so ein Berufsgangster, dessen Bruder gerade im Knast ermordet wurde wahrscheinlich, und zwar auch wahrscheinlich irgendwie im Zusammenhang mit der Testung dieses Signals. Der ist deswegen sauer und will das machen. Dann gibt es Michael Pitt, der spielt Kevin Cash. Das ist der Sohn des örtlichen Crime-Mega-Bosses und der ist so ein bisschen, steht da unter dem Scheffel von seinem Vater und der ist auch so ein ziemlicher Psychopath oder Soziopath und der will den Heist jetzt machen, um zu beweisen, dass er selbst auch was drauf hat. Und dann gibt's noch Anna Brewster, die spielt Shelby Dupree. Die taucht am Anfang auf als so femme fatale, die im roten Kleid reinkommt in die Bar und Graham erstmal irgendwie auf die Toilette schleppt und da irgendwie zwischen dem ganzen Dreck da fickt. Und danach ist sie aber auf einmal dann die arme Frau, hilflose Frau, der geholfen werden muss, weil rauskommt, dass irgendwie ihre Schwester vom FBI entführt wurde oder keine Ahnung. Und auf jeden Fall muss sie da jetzt irgendwie Maulwurf spielen und ist ganz hilflos. Also es passt alles hinten und vorne nicht zusammen.
Das passt auch nicht. Und ich fand auch Edgar Ramirez, ich hatte das Gefühl, die einzige Regieanweisung, die er bekommen hat, war, sei grummelig. So, und er machte irgendwie nichts anderes. Und das Interessante ist, und ich werde jetzt in diesem Podcast häufiger den Comic erwähnen, das Interessante ist, im Comic ist sein Graham Brick irgendwie so Anfang 50. Ist eigentlich schon so ein älterer, abgewrackter Typ, der eigentlich so keinen Bock mehr hat. Und es geht ihm halt eigentlich wirklich nur um die Kohle. Sein Bruder ist im Comic schon lange, lange tot. Also er wird im Comic nur deswegen erwähnt, weil seine Alzheimer-kranke Mutter ihn immer die ganze Zeit mit dem Namen seines Bruders anspricht. Und das ist so das Einzige. Und im Film haben sie das jetzt natürlich wieder irgendwie, oh, da muss doch irgendwie sein Bruder mit rein. Das Gleiche mit Shelby, die ist halt, im Comic ist ja halt wirklich so eine berechnende, fiese Femme Fatale, die halt genau weiß, was sie tut und jeden gegen jeden irgendwie ausspielt. Und halt auch ihre Sexualität ausnutzt, um das zu kriegen, was sie will. Und hier, wie Christoph schon sagt, so, ja, sie pimpert da einmal mit Graham irgendwie auf der Toilette rum und danach rennt sie irgendwie und ist auch irgendwie sofort verliebt in ihn und also und vermisst halt ihre Schwester, die irgendwie vom FBI, CIA, keine Ahnung, was das da für Typen sind, irgendwie festgehalten wird. Also die Charaktere sind mir so am Arsch vorbeigegangen, weil sie auch für mich überhaupt keine Tiefen, es waren alles so oberflächliche, langweilige Charaktere. Auch Michael Pitt, sorry, Michael Pitt war einfach nur so, ich habe das Gefühl, er hat sich irgendwie Jared Leto in Suicide Squad angeguckt und gedacht, ja, das kann ich toppen und ist einfach nur Gaga. Und wie gesagt, der Comic ist kein großartiger Comic, ist ein solider Comic, aber da sind die Charaktere einfach viel geradliniger, als der Film das bringt.
Ja, also ich muss sagen, ich habe auch nicht mitgefiebert, also gerade zum Beispiel bei Charlton Copley, der jetzt wirklich, also dass der irgendwie mal zwischendrin für eine halbe Stunde vergessen wird, das wäre für mich so ein Kuriosum, aber er ist mir auch völlig egal. Also diese ganze Storyline mit ihm ist vollkommen irrelevant für den Film, fand ich. Also er könnte einfach so 0815 Cop sein, der wegen seinem Dienst einfach irgendwie den Haupthelden quasi die letzte Viertelstunde nochmal das Leben schwer macht. Und es würde überhaupt nichts verändern. Mhm. Und die ganzen Szenen, die wir dann sehen, wie er nach Hause zurückkehrt in seine Drecksbude und da irgendwo im Ghetto lebt und sich dann in Western reinzieht, wie er irgendwie einen Mann erschießt aus Notwehr quasi. So, das ist vollkommen irrelevant.
Ja. Der will halt an der Stelle, also der Film hat ja keine Tiefe, was dieses ganze Zukunftsszenario angeht. Also dieses ganze Signal, wie das funktioniert und welche Auswirkungen das auf die Gesellschaft hat oder so, das interessiert ihn null. Das Einzige, wo er so ein bisschen versucht reinzukommen über diese extra Charlton Copley-Figur, ist dieser ganze Polizeiapparat. Weil du hast wie überall, du hast so ein paar so klassische Law-and-Order-Polizisten, du hast so ein paar andere Polizisten und die müssen jetzt aber alle quasi in den Vorruhestand, weil sobald das Signal losgeht, gibt es ja kein Verbrechen mehr. So, und dann ist ein bisschen wird angedeutet, was es da vielleicht geben könnte. Aber das ist mega oberflächlich. Das hättest du in einer Szene machen können, da brauchst du nicht einen komplett neu dazu erfundenen Handlungsstrang. Und ich glaube auch, das hat vielleicht ein bisschen was mit. Also das Projekt war ja ewig in der Entwicklung, ne? Die haben schon 2010 angefangen. Okay, und mit irgendwie F. Gary Gray und hier Sam Worthington waren die ersten, die das zusammen machen wollten. Danach kam so ein Musikvideoregisseur schon 2012. Und dann ging das immer weiter und immer weiter. Und jetzt haben sie ja in Südafrika gedreht, wahrscheinlich aus Budgetgründen. Was auch ein bisschen doof ist bei Last Days of American Crime, weil so richtig als amerikanische Metropole geht Kapstadt nicht durch. Und dann war es vielleicht einfach, dass sie da auch aus irgendwelchen Förderantragsgründen oder so irgendeinen südafrikanischen Star brauchten. Charlton Copley ist ja Südafrikaner. Das heißt, sie haben da noch einen vor Ort besetzt und dann überlegt. Aber ich meine, Charlton Copley, den musst du halt auch aufdrehen lassen. Ne? Ich meine, dafür besetzt man Charlton Copley. Warum spielt der einen straighten Cop? Das ist total verschenkt.
Ja, vor allem, wenn ich mir den Comic überlege, wo die Hauptfigur ein älterer Mann ist, warum hättest du nicht einfach Charlton Copley als die Hauptfigur eingesetzt, so, das wäre halt wenigstens mal, das wäre halt ein bisschen was gewesen, was an den Comic rankommt. Und was du meinst mit diesem, es wird gar nicht so richtig erklärt, so was mit diesem Signal ist. Im Film wird es noch breiter erklärt als im Comic. Im Comic hast du, glaube ich, so ein, zwei Panel, wo halt mal gesagt wird, ja, das ist halt dieses Signal und danach hast du irgendwie, wird jeder Wunsch nach Illegalität irgendwie sofort unterdrückt und hier versuchen sie ja noch so im Hintergrund immer durch diese ganzen Newsbeiträge und Zeitungsartikel das irgendwie so breit zu treten, wo ich mir auch gedacht habe, so, ja, okay, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht.
Nein, du musst aber, das ist halt genau der falsche Zwischenweg. Also entweder sagst du, das ist einfach nur mein Aufhänger, um einfach Heist-Film mit einer interessanten Prämisse. Du brauchst ja, es gibt ja ganz viele Heist-Filme, wo es aus irgendeinem Grund ein enges Schlussfenster gibt. Was weiß ich, irgendwie, da ist ein Goldtransport und danach ist das Gold weg. Das heißt, sie müssen es vorher noch klauen. So, dann hat man eine Woche Zeit. Und in diesem Fall ist einfach, in einer Woche können sie keine Verbrechen mehr begehen, also müssen sie es vorher machen. Wenn man das nimmt und einfach für eine knackige Heist-Geschichte nennt, ist das ja auch fein. Aber wenn man da tiefer einsteigt, dann muss man ja auch irgendwas Interessantes liefern. Und kann nicht sagen, ich verwende jetzt mal eine Stunde, um dieses Signal zu erklären. Und in der gesamten Stunde habe ich nicht eine weiterführende interessante Idee, sondern also da ist ja nichts, da ist gar nichts.
Ja. Also fand ich auch tatsächlich. Als du es gerade erwähnt hast, so, ne, wenn man das so als ganz, ganz leichten Aufhänger einfach genommen hätte, hätte es wahrscheinlich richtig gut funktioniert, einfach als Überfallfilm. So. Mhm. Aber so ist das ja irgendwie auch so völlig. Ich weiß nicht, auch so diese ganzen Sachen, die dann dazu erklärt werden. Also, dass irgendwie so manche Cops dann so ein Implantat bekommen, andere nicht und dann quasi einfach ihren Job los sind. Also irgendwie ist das auch so, ja, also das hat keine Konsequenzen für mich irgendwie. Also das gibt mir keine Stimmung oder irgendwas.
Auch dieses Implantat irgendwie, dass das denn was unterdrückt, wo ich mir auch dachte, okay, also macht ihr euch jetzt wieder irgendwie so ein Hintertürchen auf, um da irgendwie dann doch noch sagen zu können, es kann doch noch viel passieren, weil das ist im Comic halt irgendwie nicht vorhanden.
Ja, ich halt, also irgendwie, der Film ist ja total tone-deaf, ich weiß nicht genau, was man da auf Deutsch sagt jetzt, der passt ja überhaupt nicht in die jetzige Zeit, weil der ganze Umgang des Films mit Polizeigewalt ist natürlich höchst fragwürdig. Und es gibt auch eine Szene, wo der Polizist die Heldin dann am Schluss auf eine Art wirkt, wo man gar nicht anders drum rumkommt, als an aktuelle Ereignisse zu denken. Sodass es in den deutschen Kritiken zum Film kommt das jetzt nicht so viel vor, weil wir dann halt doch noch einen Tacken davon weg sind, auch wenn es natürlich längst zu uns rübergeschwappt ist. Aber in Amerika ist das der Aufmacher für alle Kritiken und das ist einfach, der Film ist da. Und dann kann ich halt nur sagen, wenn das wirklich einfach so ein Macho-Action-Ding wird, ne? Ich meine, der Film hat im Abspann die beiden Rollenbeschreibungen Lesbian One und Lesbian Two, ja, und der Comic ist halt auch sowas, der spielt mit diesen Noir-Sachen und diesem Sex-Design und der Gewalt und so weiter. Und wenn man das einfach knackig macht, dann ist das ja auch fein. Aber das tut der Film ja nicht.
Ja, und sorry, also Olivier Megaton, wie auch immer man ihn richtig ausspricht, ist für mich aber auch so ein Regisseur, sorry, also Olivier Megaton kommt auf meine Liste von Regisseuren, von denen ich mir nie wieder einen Film angucken werde. Auf dieser Liste ist er jetzt nicht mehr allein. Also vorher stand auf dieser Liste nur Eli Roth. Jetzt stehen da schon
oh. Zwei.
Nee, sorry, also Eli Roth kann ich mir auch als Schauspieler.
Einer der größten Horror-Auteurs unserer Zeit.
Was hat er denn gemacht? Fucking Hostel und so. Also Eli Roth ist, ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein Thema für einen extra Podcast irgendwie. Aber wie gesagt, Eli Roth stand für mich sehr früh auf dieser Liste. Ziemlich lange halt allein jetzt mit diesem Film. Weil Olivier Megaton ist für mich halt auch kein Action-Regisseur. Also wenn ich mir auch so gerade so diese Taken 2 und 3 angucke oder Transporter 3 oder so, das sind alles so uninspiriert langweilige Actionsequenzen und auch dieser Film, wenn er denn mal ein bisschen aufdreht und ein bisschen Action und Schießereien und so hat, fand ich den trotz allem furchtbar langweilig. Oder wie war es bei euch?
Also ich muss irgendwie sagen, so ich habe ihn gerade für dieses völlig antiquierte, überzeichnete halt schon so ein bisschen gefeiert. Also okay. So, dass ich mich wirklich so amüsiert habe darüber, dass jetzt gerade Anna Brewster irgendwie in eine Bar kommt und sich quasi ihren eigenen Voice-Over gibt, während sie als femme fatale in die Bar kommt. So, und man vermutet irgendwie hinter der nächsten Ecke irgendwie schon Humphrey Bogart, so im Trenchcoat. Und irgendwie, keine Ahnung, auch so diese ganzen, also die Figur von Edgar Ramirez, die so eigentlich so reduziert ist auf ihre One-Liner. Was ich irgendwie, also wenn das halt alles nicht so lang und immer wieder und immer in noch einer Szene hintereinander weg zelebriert würde, dann würde ich das, glaube ich, dann fände ich das echt witzig so, ja. Und deswegen hat es mich auch nur, also hätte mich diese Szenen an sich nicht gelangweilt, aber was mich gelangweilt hat, ist halt wirklich die Länge, so.
Aber es gibt doch wirklich, also gerade in den letzten 10, 15 Jahren, wir hatten so viele Neo-Noirs und wir hatten auch so viel Meta-Neo-Noirs, die eigentlich nur so ein bisschen ironisch oder augenzwinkern damit umgehen, die alle so viel besser sind als das hier. Ja, da gibt es einfach keinen Grund, sich das anzugucken. Und Ramirez ist ja nicht irgendwie, der ist ja nicht, Bogart muss einfach nur sich eine scheiß Zigarette im Mund stecken und ist die coolste Socke auf dem Planeten. Edgar Ramirez ist die ganze Zeit einfach nur stinkgelangweilt. Ja. Der ist ja nicht cool. Der ist auch nicht irgendwie reduziert. Der ist einfach nur, der sitzt da die ganze Zeit rum, als ob ihn das alles nicht die Bohnen interessiert. Und zwar nicht seine Figur, sondern der Schauspieler.
Ja, und das ist halt so das Schlimme. Ich finde, das merkst du ihm halt so krass an. Aber das, finde ich, merkst du halt allen Schauspielern irgendwie an. So, da war irgendwie keine richtige Führung. Dieser ganze Film plätschert irgendwie so vor sich hin. Ich glaube, wenn man zu dem so einen Fan-Cut machen würde, so keine Ahnung, wenn man mir jetzt diesen Film gibt und sagt, okay, Sebastian, das ist jetzt eine Woche Zeit, kürzt den mal zusammen. So, ich würde alles mit Charlton Copley einfach komplett rausschmeißen. Du könntest diesen Film wahrscheinlich wirklich ohne Probleme auf irgendwie 1,5 Stunden runterkürzen. Dann wäre er zwar immer noch nicht gut, aber er wäre vielleicht erträglich.
Das ist auch die dunkle Seite von Netflix, ne? Also muss man ganz klar sagen, wenn das ein ganz normaler Kinofilm gewesen wäre, egal, unabhängig davon, ob der jetzt gut ist, also er ist nicht gut, aber selbst wenn er gut wäre, wenn ein Studioboss sich da in seinem Studiokino die erste Schnittfassung von diesem Film angeguckt hätte, hätte er gesagt, ja, ist fein, mach mal eine Stunde weg.
Ja, genau.
Und das hätten die alle gemacht. So. Und bei Netflix wird es durchgewunken, weil denen sind ja Laufzeiten egal. Naja. So, das ist aber nicht immer nur ein Vorteil. Das ist aber nicht nur, der Director's Cut ist nicht in allen Fällen besser, sondern manchmal macht es auch Sinn, Filme zu kürzen. Also nicht immer jeder Film wird dadurch besser, dass er 5 Minuten länger ist. Mhm. Sondern, weil ja auf DVDs kommt dann oft eine 5 Minuten längere Fassung, gerade von so Komödien oder so, wo sie einfach nur noch 3 Gags extra reinmachen, um auf die DVD nochmal raufschreiben zu können, jetzt in der Extended Version oder so. Aber die 3 Gags waren halt die für die 3 schlechtesten gehalten haben, deswegen hatten sie die vorher rausgeschnitten. Mhm. Und so ist das hier auch. Das muss alles weg. Dieser Film darf nicht länger als 105 Minuten sein. Er sollte 90 sein.
Ja.
Und dann ist er nur schlecht. Aber so ist es echt eine Frechheit. Und das ist das, also ich weiß nicht, da muss Netflix sich was überlegen.
Ja, ich weiß auch nicht. Also das ist wirklich so ein Faktor. Da hatte ich so das Gefühl, da hat den vorher noch mal jemand geguckt. Ich meine, allein, wo ich mich als Schauspieler fragen würde, wenn du liest doch dieses Drehbuch, musst du schon dieses Drehbuch sehen und dir denken, so, okay, was ist das eigentlich für ein Film? So, also,
ja, aber da ja, weiß ich, also, ich empfinde das immer schwierig, auf der Ebene bitte nicht Superstars, sondern so normale Schauspieler, die gut im Geschäft sind, denen da immer einen Vorwurf zu machen. Die machen das halt auch, um Geld zu verdienen, finde ich vollkommen legitim.
Aber
und man weiß es ja oft vorher nicht. Ich habe auch schon eine Menge Drehbücher gelesen, die dann echt Schrott waren und andersrum. Ich habe auch schon Drehbücher gelesen, wo ich gedacht habe, das ist der letzte Scheiß und dann waren das Meisterwerke. Also so genau kann man das auch nicht sehen.
Aber also ich denke irgendwie auch, also vielleicht war die Drehbuchfassung, die zu lesen bekommen haben, ja gar nicht so schlecht. Also ich meine, also die Prämisse von dem Comic ist ja auch super. Mhm. So. Und daraus jetzt so eine Adaption zu drehen, die in der ersten Fassung oder in der, die dann bekommen haben, oder wie auch immer, die dann okay war, so, das kann ich mir schon vorstellen, aber es ist halt auch.
Sie haben halt einfach echt zu viel dazu gedichtet und zu viel unnötigen Scheiß dazu gedichtet. Also wenn das alles nicht gewesen wäre, wie gesagt, straightforward einfach den Comic verfilmen. Und ich bin ja normalerweise, bin ich ja immer so, das ist so, wenn irgendwie um Buchverfilmung geht oder so, oh, dann darfst du dir nicht was dazu dichten. Oder ist immer, kann immer gut sein, aber in diesem Fall war es einfach wirklich nur Scheiße.
Das ist ja auch, also das ist ja auch total ungewöhnlich. Also normalerweise wird ja immer gekürzt im Vergleich zur literarischen Vorlage. So, und wenn man das jetzt, außer bei Kurzgeschichten vielleicht nicht verfilmt werden. Und jetzt, wenn sie sich jetzt hier so viel dazu dichten, ich verstehe das nicht. Aber selbst ist es total normal, der Film ist ja nur Plot quasi. Ja. Also es ist alles uninteressanter Plot, aber es ist nur Plot. Und dann ist es in der Regel immer so, dass man eher zu viel dreht, weil du immer aufpassen musst, falls Zuschauer in Testvorführung irgendwas nicht verstanden haben, musst du halt noch eine Szene dazwischen bumpschen. Aber hier kannst du echt 2 Drittel der reinen Plots sehen, die erklären sich andauernd gegenseitig ihren Heist. Das ist der einfachste Heist von der Welt. Der ist absolut unspektakulär. Der macht überhaupt keinen Sinn. Also das ist das Einzige, was Spaß macht, also was mir Spaß gemacht hat, ist, zwischendurch müssen sie aus irgendeinem Grund, das macht später beim Heist auch keinen Sinn, aber die brauchen so atomare Sprengköpfe oder sowas ähnliches. Und die klauen sie von dem Vater von dem Bekloppten, also von dem lokalen Gangsterboss. Ja. Und das ist wirklich so eine richtig abgefuckte Familie. Seine Schwester, also das macht Spaß. Und dann hauen die sich da gegenseitig die Äxte in den Kopf und so. Das ist dann wirklich Ödipus-Komplex, aber auf Crack. Das waren die 5 Minuten, da hatten wir auch Michael Pitt Spaß gemacht, weil das hat gepasst. Das waren so, und das Ding auf 90 Minuten, einfach nur dieser absolute Wahnsinn. Ja, ja, genau. Und du hast einen Film, der macht zumindest Spaß.
Ja, dann könnt ihr euch, in diesem Fall, du gerade meintest, Testvorführung an Netflix macht sowas gar nicht, oder?
Das ich denke schon.
Ja?
Also es gibt ja diese großen Testvorführungen, die du kurz zu Schluss machst, die man von Hollywood immer kennt mit diesen Noten und so. Aber du zeigst den Film ja zumindest einer kleinen Gruppe und guckst, ob die alles verstanden haben. Also gar nicht, es geht ja gar nicht immer nur darum, wie gut sie das finden oder nicht. Da ist Netflix vielleicht ein bisschen freier, weil die auch nicht unbedingt immer mit jedem Film die größtmögliche Masse ansprechen wollen, sondern immer eine bestimmte Zahl ihrer Abonnenten, aber die dann wirklich. Deswegen weiß ich nicht, ob die das so machen, aber dieses, ob man es versteht. Aber ich sag dir, du kannst 2 Drittel des Plots rausschmeißen und du verstehst es immer noch.
Ja, na,
beziehungsweise der Heist macht keinen Sinn. Der kannst du erklären, wie du willst. Also wir können ja leider mal ein bisschen spoilern am Ende, 2 Minuten nochmal zum Schluss ranten, aber es ergibt alles keinen Sinn, es ist nicht spektakulär.
Na, dann lass uns doch jetzt so, Achtung jetzt, Spoilerwarnung für The Last Days of American Crime, wenn ihr nach diesem Podcast immer noch euch diesen Film antun wollt, dann kommen jetzt die Spoiler. Also ab jetzt irgendwie hört euch irgendwas anderes von uns an. Spoiler. So, leg los.
Wir gucken 2 Stunden lang, wie die diesen Scheiß heiß planen. Und dann besteht der, so wie ich den verstanden habe, einfach daran, dass wir durch den Haupteingang reinfahren, sich von 50 Leuten mit Maschinengewehren in ihrem ungepanzerten Auto beschießen lassen und darauf hoffen, dass sie nicht getroffen werden. Ja. Das ist der Plan dieses Heißes. So, und dann, nachdem sie dann die 50 Leute, die mit Maschinengewehren auf sie überlebt haben, dann nehmen sie die Atomraketen, die sie sich besorgt haben, um dann hinten rauszufahren. Dass sie nicht nochmal an denen vorbei müssen. Aber das ist alles totaler Schwachsinn.
Und es ist irgendwie auch so, also man wartet ja die ganze Zeit darauf. Also ich habe schon irgendwie in der Bar-Szene, wo er am Anfang sitzt, habe ich schon darauf gewartet, dass irgendwann, also dass endlich auf diesen Heist hingearbeitet wird, was dann erstmal nicht passiert für mindestens eine Stunde. Mhm. Und dann kommt dieser Heist und besteht quasi nicht aus irgendeiner geilen Bank, wo man sich denkt so, wow, okay, das ist der Schauwert, mit dem ich jetzt belohnt werde, sondern das ist einfach ein Raum mit irgendwelchen Paletten voller Geld. So. Und irgendeiner riesigen Tresortür. Und das war's dann. Die sind da halt da drin, sprengen sich wieder raus und dann sind sie auch wieder draußen. Und genau wie du meinst, ne, der ganze Plan ist halt wirklich so, da reinzufahren und wieder rauszufahren.
Naja, vor allen Dingen was der Film ja auch so dumm macht, es besteht ja irgendwo auch gar kein richtiges Bedürfnis, das überhaupt zu machen. So. Also, weil im Comic ist Graham derjenige, der diesen Heist durchziehen will und braucht dafür halt einen Hacker, also das ist ja dann Shelby, und jemand, der ihm halt so besondere Cutter besorgen kann, damit er sich da durch diesen... Deswegen kauft Graham sich im Comic halt Shelby und diesen Kevin. Hier ist es ja umgekehrt. Die beiden wollen ja quasi diesen Heist machen und sagen, okay, willst du mitmachen? Und Kevin ist, das ist der einzige Grund im Film ja auch, einfach weil er sagt, geil, das ist die letzte kriminelle Tat überhaupt und genau deswegen will ich sie machen. So, dann würde der auch denken, er hätte auch irgendwas anderes machen können.
Ja, aber das finde ich schon fein. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, also diesen ganzen Hacker-Krams und dass sie sich da einschleichen muss in diesen Turm, wo das Signal gewendet wird, ist ja, dass sie quasi an einer Stelle in Amerika für eine halbe Stunde das Einschalten von diesem Signal verhindern wollen, um dann noch diesen Heist zu machen.
Ja.
Aber es gibt keinen Grund, warum sie das nicht einfach in der halben Stunde machen, bevor das überhaupt angeschaltet wird.
Ich verstehe auch nicht, am Ende lässt sie ja einfach eine Bombe explodieren in dem Ding und dann ist sowieso so, dann macht das doch gleich so. Also das war auch so eine Prämisse, aber die ist tatsächlich so auch vom Comic her gut, der geht halt nicht so groß drauf ein, aber letztendlich könnten, weil der Comic zeigt so, okay, die Leute wissen, in einer Woche ist alles vorbei, also vögeln sie auf der Straße, gehen plündern und keine Ahnung was, aber keiner kümmert sich irgendwie darum zu sagen, okay, wenn wir jetzt schon so viel Radau machen, dann lass uns doch gleich irgendwie dieses Projekt da einstampfen und kaputt machen. Das kümmert im Film auch irgendwie niemanden und deswegen ist es einfach nur, okay, jetzt ist Chaos.
Ja, also man könnte natürlich argumentieren, dass sie das so lange rauszögern, weil die Polizeikräfte dann quasi ihre Waffen schon abgegeben haben. Aber was der Film ja auch zeigt, ist, dass es irgendwie keine Konsequenz hat. So.
Also diese komischen Wachleute da schießen mit Maschinengewehren.
Ja.
Das heißt, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dieses Orgiastische, das hätte ich ja gerne gesehen. Wenn dann sozusagen das ganze Land im Chaos versinkt, wegen dieser Sache, die da irgendwo kommt. Alleine schon, die wissen ja, dass das auf viel Gegenwehr stößt und dass die Leute also auch wegen, nicht nur die Verbrecher, sondern auch die normalen Menschen, Gedankenkontrolle kommt ja nicht bei jedem gut an, dass da viel Protest ist. Und trotzdem hängen die überall in der Stadt diese Uhren auf, die das runterzählen. Was soll denn das?
Ja.
Das macht überhaupt keinen Sinn. Und warum haben die nicht die Leute alle schon runtergehauen? Und die 2-3 Sexszenen, die dann im Film drin sind, die sind so lahm, da hättest du auch gleich bleiben lassen können.
Das stimmt allerdings, ja.
Da muss ich sagen, das ist, wie gesagt, holt euch echt den Comic. Ich muss wirklich sagen, der Comic ist echt viel besser. Zumal Greg Tocchini ein sehr, sehr toller Comiczeichner ist, der auch sehr, sehr gerne offensichtlich Frauenkörper zeichnet. Und seine Sexszenen im Comic sind halt einfach mal tausendmal sexier als das, was wir hier erleben. Also allein diese merkwürdige Anfangsszene mit Edgar Ramirez und Anna Brewster auf dem Klo in der Kneipe, das war so eine der unspektakulärsten erotischen Szenen überhaupt. Also da war nichts erotisch dran.
Ich fand auch irgendwie so, als die beiden sich so auf dieser dreckigen, ranzigen Toilette treffen, so, ja, und vorher wird das Ganze schon so angestaut mit diesem ganzen so, sie kommt rein in diesem roten Kleid und bringt irgendwie so einen Spruch so von wegen, es gibt Frauen, die ganze Luft aus dem Raum saugen, wenn sie einen Raum betreten oder irgendwie sowas. Und er sitzt da so.
Aber auch nicht so.
Ja, und dann kommen sie auf diese Toilette und es sieht eigentlich so aus, als würden so zwei schüchterne Teenager so ein bisschen so aneinander rumzerren. Das ist wirklich, ich habe keine Ahnung. So,
ja, diesem Film fehlt einfach so das Feuer. So. Wie gesagt, das war einfach Ja.
Aber dann geht es ja noch weiter, weil sie schaffen es trotzdem, weil sie haben Glück und die werden nicht getroffen. Dann hauen fünf andere Leute über den
Grenzposten, oder?
Nein, wenn man jemanden übers Ohr.
Ach, übers Ohr.
Dann hauen die fünf Leute, von denen man das erwartet hat, die anderen fünf Leute, von denen man das erwartet hat, übers Ohr. Da kommen genau die Twists, die man eh alle kommen sieht. Und danach fahren Graham und Shelby mit dem Lastwagen voller Geld in Richtung der kanadischen Grenze. Ist nicht weit, von mir aus. Die durchbrechen die amerikanische Grenze, weil sie halt diesen riesen Truck haben, von mir aus. Und dann wird's ja richtig absurd, weil dann durchbrechen sie nämlich auch noch die kanadischen Grenzposten, ne? Aber nicht so, dass sie die alle totfahren, sondern die fahren quasi da in der Mitte durch und die Soldaten können nichts machen. Und dann gucken die Soldaten, deren Autos neben denen stehen, einfach hinterher und lassen die fahren. Ja. Weil die sind natürlich, wenn die einfach in ihre scheiß Autos steigen würden, die wären ja viel schneller als dieser riesen Truck, der vielleicht 80 km/h fährt und so. Aber stattdessen gibt es ohne jegliche weitere Erklärung Schnitt zum nächsten Morgen, wo Shelby und Graham im Truck da irgendwie am Meer stehen. Keine Ahnung, warum die keiner eingeholt hat. Ich meine, die haben doch in der Zukunft Satellitenordnung oder Helikopter, die hätten die doch sofort geschnappt. Da muss man einfach, vor allen Dingen, er stirbt ja eh. Das ist so einfach. Weil der Traum ist ja, aus diesem Amerika rauszukommen und den letzten Heist zu begehen. Ne? Mhm. So, also muss der Film natürlich folgendermaßen aufhören. Sie durchbrechen die amerikanische Grenze, schaffen es nach Kanada, werden dabei aber angeschossen und verbluten dann langsam, während sie die nächsten 500 Meter fahren und dann rollt der Lastwagen ganz langsam aus. Da kann ja von mir aus auch die Sonne aufgehen und sie liegen sich im Arm, wie damals Bonnie und Clyde, ja, durchlöchert. Und sie haben ihren Traum erfüllt, aber natürlich können sie nicht leben, weil das geht ja nicht so. Und das macht Sinn. Das ist jetzt, das hat null Impact, das hat keine Kraft und es macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, und wie gesagt, also Edgar Ramirez Tod war mir dann im Film auch so, ja, okay, gut, ist erstaunlich, dass es überhaupt so lange geschafft hat.
Mich auch die ganze was war da los?
Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, du machst so einen riesen Heist und hast nichts Besseres zu tun, als dir einen Truck zu klauen, wo du hinten einen offenen Anhänger hast, sodass, wenn du losfährst, es noch die ganzen Geldscheine so im Fahrtwind davon wehen. So, also,
das. Naja, gut, da konnten sie sich ja nicht aussuchen. Sie mussten ja den Lastwagen nehmen, der da immer normalerweise auch in den Keller fährt von der Bank. Da konnten sie ja nicht einfach irgendeinen anderen nehmen. Das wäre
trotzdem
schon
so. Also,
aber das ist halt das, was der Film überhaupt nicht anerkennt, ist, dass es den Figuren halt gerade nicht ums Geld geht. Sondern es geht entweder um Rache oder es geht darum, diesen Heist zu machen. Und sozusagen, dass die jetzt wirklich mit dem Geld nach Kanada kommen, spielt keine Rolle. Sondern es spielt einfach darum, er hat seine Rache bekommen, er hat sich an den Verantwortlichen für den Tod seines Bruders gerecht. Und das ist dann die große Tragik, das große Melodramatische des Endes, dass er sozusagen sein Ziel erreicht hat und trotzdem stirbt. Aber da hat weder der Film noch der Filmemacher irgendein Gefühl dafür, wie man sowas inszeniert.
Ja, und ich muss auch sagen, also um mal eher so auf nischige Details zu sprechen zu kommen, ich bin normalerweise nicht jemand, der so irgendwie auf den Realismus bei Filmen pocht, also schon gar nicht bei solchen Sachen, aber so, also Edgar Ramirez Figur kriegt irgendwie so eine Schrotflintenladung direkt durch die Brust, so aus einer Entfernung von 2 Zentimetern. Und dann schafft er es irgendwie immer noch, schluckt irgendwie dieses komische Zeug, was er sich da am Anfang geholt hat.
Die Pillen sind ja nicht dafür da. Sondern das ist ja, er kauft sich zwischendurch, das versteht man dann auch nicht so richtig, so ein russisches Psychopharmaka, aus dem Kalten Krieg oder so ein richtig heftiges Zeug, wo der Typ auch schon meint, das überlebst du wahrscheinlich nicht, das solltest du nur bei anderen Menschen benutzen. Aber das benutzt er ja nicht, um seine Schusswunde zu überleben, sondern das benutzt er ja, damit das Signal bei ihm nicht funktioniert.
Genau.
Weil sein Kopf dann so abgefuckt ist durch dieses Psychopharmaka-Zeug, dass das nicht
funktioniert. Das habe ich nie mal gecheckt.
Aber ich dachte halt so, er ist unfassbar krass verwundet, also er müsste sofort tot sein, nimmt dann aber noch das Psychopharmaka, das eigentlich sowieso killen soll, und fährt dann noch bis über die kanadische Grenze, einen Tag lang offensichtlich, wenn man so mal den Tag-Nacht-Wechsel in dem Film beachtet. Um dann zu sterben.
Ja, aber vor allen Dingen, es ist ja so ein Klischee, ne? Dieses, man steht am Schluss am Meer, so dass die Freiheit demonstriert. Aber da musste das ja vorher irgendwie, also das Meer hat in dem ganzen Film keine Bedeutung, das ist einfach am Schluss da. Ja, normalerweise, das hast du ja bei so Krebsfilmen, wo am Schluss die Figur stirbt, die sagt immer am Anfang, ich war noch nie am Meer, und am Schluss kommt ihr Freund und fährt mit ihr zum ersten Mal in ihrem Leben ans Meer und dann stirbt sie da. So von mir aus, dann hat das eine Bedeutung, ja, und eine Tragik. Aber hier ist das einfach vollkommen beliebig. Und die stehen dann nicht mal im schönen Meer, die stehen zwischen solchen scheiß Lieferkartons vom Schiff darum und das ist auch noch hässlich.
Das ist wieder einfach so, okay, da haben sie mal gedacht, oh, wir haben ja noch eine Comic-Vorlage, weil die Comic-Vorlage endet also für den Comic logisch halt auch mit einem Happy, also mehr, noch mehr mit einem Happy End als der Film, weil Aber, und da sind sie halt am Ende auch am Sonnenuntergang am Strand, an einem schöneren Strand als hier. Aber das ist halt einfach so, aber Film macht das alles null Sinn. Also es ist ja, Olivier Megaton. Gut, ja, dann machen wir vielleicht ein kurzes abschließendes Fazit und eine Sternewertung. Jan Felix, was würdest du geben?
Ich würde dem wahrscheinlich 2 Sterne geben, weil ich, wie gesagt, so diesen ganzen Wahnsinn dieser Film irgendwie zelebriert auf auch, finde ich, nicht sonderlich kompetente Weise. Aber der hat mir teilweise einfach Spaß gemacht, so, ja, überzeichnende Charaktere, die auch alle vollkommen antiquiert sind in der Art, wie sie sind. Das fand ich schon okay. Also den würde ich mir auch noch mal anschauen, wenn er nicht so verdammt lang wäre und das nicht so in die Länge ziehen müsste. So.
Hat er Sterne gegeben? Ich habe nicht aufgepasst.
Er hat 2 Sterne gegeben.
Okay, ich habe 1,5 gegeben. Steht in der Filmstartskritik. Nicht angucken. es ist ja, war ja bis letzte Woche der schlechteste Netflix-Film aller Zeiten. Jetzt ist ja diese Woche 365 Tage gekommen oder 365 Days, der nochmal 100 Mal schlechter sein soll. Falls ihr also wollt, dass wir über den auch noch abwenden.
Bitte nicht, nein. Was ist das für
das ein Film? Ist, die Geschichte ist folgende. Ne? Das ist quasi das polnische 50 Shades of Grey. Oh. Aber die Geschichte ist, eine polnische Touristin fährt nach Sizilien zum Urlaub und wird dann dort von einem Mafia-Paten gekidnappt, der ihr 365 Tage Zeit lässt, sich in ihn zu verlieben, während er sie quasi mit Sadomaso-Sachen missbraucht. Also er vergewaltigt sie 1 Jahr lang, aber es ist eine Liebesgeschichte.
Oh Gott. Nein, bitte nicht. Bitte,
ich genau,
nicht.
Schreibt es uns nein. An. Was ist jetzt nochmal? Sag mal die E-Mail-Adresse.
Nein, ich
sag die E-Mail-Adresse.
Leinwandliebe@filmstarts.de.
Sagt es uns bei leinwandliebe@filmstarts.de.
Nein, nein. wenn ihr mich ein bisschen lieb habt, dann schreibt dazu keine E-Mail.
Notfalls müssen wir das als Steady-Sonderfolge ohne Sebastian machen.
Ich will mir so einen Scheiß nicht angucken, um Gottes Willen, ja.
Gut. Es wird auch 3 Teile geben, wie bei 50 Shades of Grey.
Ja, okay, nein, also wenn ihr lieb seid, schickt ihr keine E-Mail an leinwandliebe@filmstarts.de. Wenn ihr irgendwas gegen mich habt, dann schickt ihr eine E-Mail und sagt, oh ja, guckt euch diesen Film an, dann gucke ich mir auch irgendwie so einen Quatsch an. Ja, ich gebe tatsächlich nur 1 Stern. Also das war, ich habe mich so dermaßen gelangweilt. Ich war irgendwie immer, ich war froh, dass ich den so am späten Nachmittag geguckt habe und nicht irgendwie so zum Abend hin, weil ich glaube, dann wäre ich gnadenlos einfach dabei eingepennt. Also der Film hat ja nichts, also irgendwie was, wo ich auch nur sagen könnte, okay, das ist toll. Außer die Vorlage. Wie gesagt, dann kauft euch lieber den Comic, holt euch irgendwo den Comic, der ist gut gezeichnet, die Story ist 1000-mal geradliniger und rasanter erzählt als dieser Film und ganz, ganz furchtbarer Film. Also, ne, von mir 1 Stern und das war's. So, damit war's das auch mit unserem Podcast für diese Woche. Ich bedanke mich bei Jan Felix, dass er auch mal wieder hier im Büro war.
Ja,
ne? Den weiten Weg aus
endlich
dem Homeoffice.
Mal wieder. Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Auch an Christoph, vielen lieben Dank, dass du wieder da warst.
Gerne, was mir noch als letzter Steady-Plug gerade eingefallen ist.
Oh, jetzt kommt's.
Diese Woche nämlich, weil das habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Und ich habe gedacht, das ist an dieser Stelle eigentlich richtig, weil Tobias Meyer, unser Redaktions-Star-Wars-Superfan, der ja jetzt hier, ich glaube, durch seine Star-Wars-Liebe die beiden mit Abstand längsten Leinwandlieben-Folgen zu verantworten hat. Ja. Weil immer, wenn hier über Star Wars geredet wird, wird es ja ein bisschen länger.
Ja.
So, der hat nämlich diese Woche, das ist die aktuelle Folge bei Steady von Filmstarts auf Steady ist, er muss mit jemand anders über seinen Lieblingsfilm reden, der natürlich Star Wars Episode 5 ist und der andere kann damit nichts anfangen. Daniel Fabian.
Stimmt. Und Tobi musste dafür The Raid 2 gucken, ne?
Ja.
Ich verstehe nicht, warum er nicht The Raid guckt, sondern The Raid 2.
Aber weil gut, The Raid 2 besser ist als The Raid.
Na, das ist auch wieder debattierbar hier. Aber gut, ja, da habt ihr es, genau. Also klickt auch vielleicht auf Steady, wenn ihr Lust habt, für 5 Euro im Monat könnt ihr uns da unterstützen. Freuen wir uns natürlich sehr drüber. Wir machen mit Leinwandliebe wie immer nächste Woche weiter. Bis dahin, geht fleißig Kinos haben
doch, machen wieder auf, geht
Kinos
hin.
Haben wieder auf. Also geht auch wieder in die Kinos. Es gibt ja jetzt auch viele Open-Air-Kinos und Autokinos und keine Ahnung was. Also geht wieder auch ins Kino, guckt Filme und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.